Du sag mal, was waren die Hintergründe der Amnestien für politische Gefangene 1981 und 1989?
Nun, im Winter 81 zeichnete sich der Sieg der Linken klar ab. Es stellte sich eine politische und organisatorische Frage. Wie kann die Umwandlung der Situation angepackt werden angesichts des Kräfteverhältnisses? Wie angesichts der Wende, die sich abzeichnete? Darin präsent zu sein, sich politisch stärken, ohne die Grundlagen unseres Engagements und die Basis des revolutionären Prozesses hier in Frage zu stellen. Der erste Schritt wurde gemacht durch die politische Erklärung der Guerilla für eine Feuerpause. Diese Geste löste den Prozess der Vereinigung der verschiedenen Kollektive der revolutionären Bewegung aus, auf der Basis der Befreiung der politischen Gefangene, alle ohne jede Bedingung. Mitterrand wollte anfangs keine allgemeine Amnestie erlassen. Er schlug eine Begnadigung mit Bedingungen vor für die Strafen unter 8 Jahren. Diese Maßnahme hätte also nur wenige der politischen Gefangenen befreit und hätte der Sozialistischen Partei zu ihrer Aufwertung und als Mittel zur Spaltung gedient. Der Kampf verdoppelte seine Intensität. Im Gefängnis verband er sich mit den Kämpfen der sozialen Gefangenen gegen die Hochsicherheitstrakte und für kollektive Begnadigungen. Aufstände, Hungerstreiks und Zusammenstöße bei Demonstrationen waren die Folge. Der Justizminister trat zurück, sein Nachfolger Badinter schloss die Hochsicherheitstrakte und gewährte eine kollektive Begnadigung und sprach eine begrenzte Amnestie aus. Blutige Verbrechen in Anführungszeichen blieben ausgeschlossen. Da das unmittelbare Ziel alle war, wurde der Kampf eben weitergeführt. Nur Nathalie blieb gefangen. Wir hatten ihre Befreiung mit der von ca. 20 anderen revolutionären Militanten verknüpft, die nicht als politische Gefangene anerkannt worden waren. Die Bewegung verstärkte sich, weitete sich aus, wurde die erste organisierte Bewegung gegen die Rosa Welle und die Einsetzung der neuen Macht gegen die ersten Entscheidungen der Transformation dieser neuen Macht. Einen Monat später hatten wir die Befreiung aller politischen Gefangenen erreicht.
Ist denn der Kampf um Befreiung der Gefangenen eigentlich ein Ziel?
Auch wenn der Kampf für die Befreiung der politischen Gefangenen eine permanente Sache des revolutionären Kampfes ist, ist er natürlich kein Ziel an sich. Er muss verbunden sein mit der Entwicklung und Verwurzelung dieses Kampfes. Der revolutionäre Klassenkrieg ist kein linearer Prozess, kein schneller und ebener Weg. Es ist ein langer Prozess aus Offensiven und Rückschlägen, Angriffen und Stellungen. Ein dialektischer Prozess, der die Brüche der wirklichen Bewegung, ihre Umwandlungen und was diese für die allgemeinen Bedingungen des Kampfes zur Folge haben, in der revolutionären Aktion widerspiegelt und zugleich materialisiert. Sich richtig an diese Bedingungen anpassen, ist zentral. Und Anpassung bedeutet natürlich nie Opportunismus oder Liquidation, sondern neue Bestimmung. Die Anpassung der revolutionären Aktionen an eine bestimmte Phase, an die Veränderung der politischen Bedingungen, ist nicht zu verstehen als ein Aufschub hinsichtlich des Prozesses des revolutionären Krieges, das heißt der Organisation der revolutionären Gewalt des Proletariates in der Eroberung der politischen Macht. 1981 hatten wir die politische Kraft, diesen Kampf zu führen und ihn wirklich zu gewinnen. Das heißt, als Moment und Entwicklung der revolutionären Bewegung. 1989 war die Situation die, dass dieser Kampf nicht ohne wesentliche Konzession geführt werden konnte. Und so hatte sich die Kontinuität gegenüber dem Bruch durchgesetzt. In einer anderen Phase muss die revolutionäre Lösung ganz anders sein. Das ist sehr einfach. Der ständige Kampf für die Befreiung der politischen Gefangenen ist eine Konfrontation, in der die Einheit und die Solidarität der Klasse gegen die Unterdrückung und Repression des Staates lebt. Er ist also Teil des allgemeinen Kampfes für die Emanzipation.
Was brachte euch die Amnestie konkret?
Konkret hat die Amnestie unsere politische Aktivität, die revolutionäre Aktivität für die Einpflanzung der roten Macht, Gegenmacht, wie ihr das so nennt, in den Fabriken, Vierteln, Streiks, Besetzungen von Wohnungen und Häusern, weder geschwächt noch gebremst. Die Amnestie 1981 war das Ergebnis eines revolutionären Kampfes und sie hat eine bestimmte Phase dieses Kampfes eröffnet. Wir haben vielleicht Irrtümer begangen beim Erfassen der Problematiken dieser Periode, vor allem aufgrund eines Mangels an Erfahrung und der Härte in der Massenarbeit. Sicherlich, Sofortpolitik und Bewegungspolitik, das heißt auch eine Unterschätzung der Kluft, die der Konfrontation inhärent ist, klandestine Aktion von Kommunistinnen auf der einen Seite und Legalität, Institutionalisierung auf der anderen Seite, das alleinige Terrain des bürgerlichen Staates und seine Verrechtlichung der Politik. Aber gut, das ist in einigen Zeilen sehr schwer zu erklären. Das Wesentliche ist, auszudrücken, dass wenn die Befreiung der politischen Gefangenen integriert ist in den Kampf der revolutionären Bewegung, nicht als sein Ende oder ein abstraktes Ziel, sondern als Kampf gegen den Staat, dann kann diese Befreiung keine politische Lösung der Bourgeoisie für den Prozess des revolutionären Krieges sein.
Und wie war es 1989?
Ja, 1989 enthielten die Amnestien ein falsches Prinzip. Der Staat, gezwungen durch das historische Datum der 200-Jahr-Feier der Französischen Revolution, musste ein Amnestiespektakel machen. Unter dem Druck der lokalen Kämpfe hat er sie umgedreht gegen die Gesamtheit der politischen Gefangenen, indem er die Amnestie auf der Spaltung aufbaute. Konkret wurden drei Kollektive politischer Gefangener amnestiert: die Kanaken, Korsen und die von den Antillen. Drei andere Kollektive wurden ausgeschlossen: die Basken aus Nord- und Südeuskadi, die Palästinenser, Libanesen und wir. Alle politischen Gefangenen, wir auch, wurden sogar von den Vergünstigungen, die allen Gefangenen gewährt wurde, wie 88 zur Präsidentenwahl und wie 90, ausgeschlossen. Der Rückgang der revolutionären Bewegung, der Stillstand der revolutionären Aktivität erlaubt es nicht, eine Schlacht mit dem Ziel der Befreiung der politischen Gefangenen zu eröffnen. Eine Schlacht, die nicht nur defensiv wäre.
Wenn es nach dem Willen des französischen Staates geht, solltet ihr noch mehrere neue Prozesse kriegen, in denen ihr wegen fast aller Aktionen von Action Direct aus der Zeit 84 bis 86 angeklagt werden. Welches Ziel verfolgt der Staat damit in dieser politischen Situation?
Wir werden nicht wegen aller Aktionen von Action Direct aus der Zeit von 84 bis 86 angeklagt. Wenn man fast alle zu dieser Auslese sagt, dann gibt es nicht ihr Wesen wieder. Wie wir schon vorher sagten, stimmt diese Auslese mit dem Willen des Staates überein, die Realität der Organisation auf uns vier zu reduzieren, auf eine kleine Gruppe von ideologischen Kriminellen. Der andere Aspekt der Auslese bei den Anklagen gegen uns ist die Trennung, die sie zwischen den Aktionen machen, zu denen sich die kämpfenden Einheiten und zu denen sich die Kommandos bekannt haben. Als erstes hat diese Trennung das Ziel, die Aktionen der Kommandos aus ihrem Zusammenhang zu lösen, das heißt, ihnen jede politisch-strategische Bedeutung zu nehmen, sie aus ihrer theoretisch-praktischen Konzeption herauszureißen, wonach es ihre Aufgabe ist, die politische Kampagne zu führen, in der Strategie des bewaffneten Kampfes bestimmt. Diese Trennung soll auch Prävention sein. Die Exekution eines Militärs oder eines Unternehmens soll sich nicht verbreiten und sie müssen diese Möglichkeit zu bekämpfen und sie müssen dieser Möglichkeit zu kämpfen entgegentreten. Niemand soll sich in unseren Aktionen wiedererkennen können. Deshalb strengen sie sich an, ihren Inhalt verschwimmen zu lassen, in eine Dimension zu bringen, die der Klassenkonfrontation äußerlich ist. So lenken sie die Aufmerksamkeit, die ein Todesfall erregt, auf rein spektakuläre Dinge. Damit hoffen sie, jeden objektiven Prozess von Guerilla und Widerstand, jeden Prozess proletarischer Befreiung, jede Möglichkeit, sie außerhalb der vom Staat erlaubten und beherrschten Räume zu bekämpfen, für nicht existent zu erklären. Die revolutionäre Gewalt stellen sie dabei als die letzte Barbarei in der Demokratie dar. Das Recht, ihr Recht, soll für sie herrschen. Die Tötung ist immer und allein die legitime Waffe der Staatsräson. Die Staatsräson, die im Rechtsstaat inbegriffen ist. Ihnen gehört das Recht zu töten. Die Auswahl der Attentate, wegen denen wir angeklagt werden, hat durchaus auch eine symbolische Seite. Wenn die Gewalt immer Eigentum des Staates bleiben soll, geht es in den Prozessspektakeln nicht nur um diese Enteignung, sondern auch darum, dass blutige Verbrechen den Begriff der ideologischen Kriminalität als Motto voranzustellen. Die Prozesse sind für den Staat Momente der Umsetzung verschiedener Taktiken, die sich in die konterrevolutionäre Strategie der westeuropäischen Mächte einschreiben. Negation der Politik der Guerilla, Negation der Realität und der Möglichkeit der politisch-militärischen Organisation, psychologischer Krieg gegen das Proletariat und die revolutionäre Bewegung, um jedes Verstehen und jede Aneignung der revolutionären Politik und Praxis der kommunistischen Guerilla zu verhindern.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island in the back.
she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Do 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 do.
Ihr habt mit zwei großen Hungerstreiks für die Zusammenlegung entsprechend dem politischen Statut gekämpft. Warum bezieht ihr euch auf dieses Statut? Welche Bedeutung hat es in der Geschichte der Gefangenen in Frankreich?
Um zu verstehen, warum wir uns auf das Statut SPP beziehen, das heißt Statut Prisonnier Politique, also Statut politischer Gefangenen, muss man es auf der einen Seite in den französischen Zusammenhang stellen, also als historischen Bezugspunkt. Die Forderung nach dem Statut zu stellen bedeutet 20 Jahre Kampf, 1960 bis 80, im Gefängnis gegen den imperialistischen und kolonialistischen französischen Staat. Die Forderung, die aus dem Kampf der algerischen Militanten aus der FLN hervorgegangen war, welche sie mit dem Hungerstreik 1959 bis 61 durchgesetzt hatten, wurde sowohl von den proletarischen Linken, den Anarchisten wie den Gari, als auch von den nationalen Befreiungsbewegungen aufgegriffen, den Bretonen, den Antillern, Korsen, Basken, die immer noch seine Anwendung fordern. In Frankreich wurde die Kriminalisierung jedes Prozesses des organisierten Bruchs seit 1981 besonders unter der Führung der Sozialdemokraten betrieben. Langsam verschwand die Anwendung dieses Statuts. Als das Statut SPP nicht mehr angewandt wurde, hieß das konkret, dass die minimalen Bedingungen für ein politisches Leben verschwunden. Zum Beispiel die regelmäßigen Zusammenkünfte zwischen den gefangenen Militanten wurden abgeschafft. Auch der freie Briefverkehr ohne politische Zensur und der Möglichkeit der Kommunikation mit draußen über tägliche Besuche. Wohingegen die Strategie der Zerstreuung, der Differenzierung und Isolation wieder aufgenommen wurde.
1986, durch die Einführung der Antiterrorgesetze und den Sonderabteilungen, wurde dies ja nur noch mehr verschärft. Was versteht ihr unter politischer Haft im Verhältnis zur Konfrontation?
Ich möchte auf das, die erste Frage zurückkommen. Und das ist klar. Und deswegen auch der zweite Grund, warum wir das SPP aktualisieren. Von Anfang an war klar, dass wir als kommunistische Militante uns weigern, uns dieser Strategie und dem, was sie vertrat, zu unterwerfen. Sowie auch im Rahmen unserer Mittel das Niveau der Konfrontation, das, was unsere Organisation durch ihren politisch-militärischen Kampf erzeugt hat, übernehmen und fortführen wollten. Also wurde natürlich das SPP als Funktion für die Zusammenlegung, die Entmystifizierung und die Enthüllung Ausdruck unseres Kampfes. Damit knüpfen wir übrigens an die Analyse an, die unsere Organisation seit April 1984 hatte, als sie in einer Erklärung die Aufgaben festhielt, die das impliziert, und zwar: Der erste Punkt des Kampfes der Gefangenen ist sehr klar. Das gute sozialdemokratische Gefängnis entmystifizieren. Der zweite, sich Waffen aneignen, um drin zu kämpfen. Das heißt, mit dem SPP die Zusammenlegung zu erreichen mit allen Mitteln. Der dritte, ihre Kämpfe verbinden mit den kommunistischen Gefangenen in Westeuropa. Der vierte, sich befreien.
Was versteht ihr unter politischer Haft im Verhältnis zur Konfrontation?
Die politische Haft ist das Terrain permanenter Konfrontation. Und es gibt da keine Situation, die neutral ist oder außerhalb des Kräfteverhältnisses zwischen dem Willen des Staats, sich durchsetzen, und dem Widerstand der gefangenen Militanten. Der Staat will den politischen Gefangenen mit Unterwerfung und Vereinzelung dazu zwingen, dass er leugnet, ein politischer Gefangener zu sein und sie so als Geisel für seine jeweilige konterrevolutionäre Politik und Planung verfügbar zu machen. Das Kollektiv der gefangenen Militanten muss dieses Terrain der Konfrontation offen machen und materialisieren, um sich als Einheit im Kampf zu behaupten.
Espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Confondono le linee di Milano. carezza della notte è quasi amor. Tu sotto la giacca cosa avrai di più? Quando passerà il cuore si scatena. Mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. I maschi disegnati sui metro confondono le linee di Milo nelle vetrine.
Was für eine Bedeutung hatte die Teilzusammenlegung?
Die teilweise Zusammenlegung, die wir wie die baskischen politischen Gefangenen erlebt haben, ist nur eine Etappe für neue Kämpfe, für das politische Statut. Die Isolation wird immer noch praktiziert. Und wenn auch wenige politische Gefangene sie erleiden, können wir uns mit halben Sachen nicht zufrieden geben. So ist die politische Haft hier in Frankreich mit diesen beiden Forderungen eine wirkliche Front von Kämpfen, für die etwa 100 gefangene Militanten der nationalen Befreiungsbewegung und der proletarischen Sache geworden.
Ja, aber welche konkrete Bedeutung hat ein solches Statut in der Geschichte der Kämpfe in Frankreich?
Ich will am Anfang zuerst eine Kritik ausräumen, die man sehr oft in den Diskussionen in Frankreich findet und die sich, sowohl sie geklärt werden könnte, im Kreis dreht. Die Kritik sagt, die Forderung nach dem Statut würde zu einer Differenzierung führen. Das ist eine vollkommene lineare Vorstellung von der Konfrontation. Gerade der Begriff Differenzierung gehört zu der Strategie des Staates und wird so benutzt. So gab es im Sommer und im Herbst 87 mehrere Kämpfe sozialer Gefangener in verschiedenen Knästen, die sich bis zur Meuterei im Knast Saint-Mur im November 87 steigerten. Aber alle diese Kämpfe gegen die Isolation und die im Knast erfahrenen Vernichtungen blieben, trotz der Tatsache, dass sie ziemlich Unruhe in Medien und der öffentlichen Meinung verursachten, reduzierte sie sich auf die Ebene gesellschaftlicher Ereignisse, also ohne eine politische Dimension erreichen zu können, die allein die Maßnahmen der Isolation wirklich auf den Begriff des Verständnisses und der weiten und tiefen Denunzierung bringen kann, die zugespitzt war. Die politischen Ziele, die Bourgeoisie mit den Gefangenen und besonders die Isolation verfolgt, standen zur Debatte. Aber tatsächlich war es durch den Hungerstreik, dass diese Dimensionen realisiert werden konnten und dass grundsätzlich, weil wir als politische Gefangene gekämpft haben, während wir selbst in totaler Isolation unterworfen waren. Das wurde auch offensichtlich durch die verschiedenen politischen Methoden und Maßnahmen, die von allen Seiten im ersten Streik losgingen.
Wie denkt ihr, könnt ihr die Wechselwirkung zwischen den Kämpfen im Rahmen der politischen Haft aufbauen? Wechselwirkungen, die das ganze imperialistische Gefängnis durchziehen?
Wenn die politische Haft auch ein besonders spezifisches Terrain ist, ist es doch nicht getrennt von allgemeinem Zusammenhang. Dem Einsperren, dem Zehntausenden von Proletariern und Unterdrückten unterworfen werden. Die politische Haft ist ein Moment des revolutionären Kampfes. Und das Einsperren ist ein Moment der Durchsetzung der bürgerlichen Diktatur. Die Sanktion gegen die Übertretung der bürgerlichen Ordnung. Die Revolutionäre handeln mit der Perspektive des Aufbaus einer Gesellschaft, in der das Gefängnis verbannt ist. Jeder Kampf, den wir mit allen Gefangenen führen, muss als Ziel die Zerstörung der Gefängnisse und die soziale Revolution in sich tragen.
Wir sind am Schluss dieses Interviews angelangt. Wie gesagt, es sind nur Ausschnitte aus einem längeren Text der politischen Gefangenen aus Aktion Direkt und man kann diesen Text wie auch die vorangegangenen bestellen und zwar beim HS-Bündnis Postfach 853 in 8025 Zürich. Und zum Schluss möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass am Freitag, dem 26. April um 8:30 im Café Boy ein Film gezeigt wird, nämlich Through the Wire. Das ist ein Interview mit politischen gefangenen Frauen aus den USA. Dieser Film, der wird gezeigt im Zusammenhang mit den Sendungen, die ebenfalls im Zusammenhang mit der Puerto Rico-Veranstaltung vom letzten Samstag gesendet wurden. Wir mobilisieren also nochmals Freitag um 8:30 im Café Boy Through the Wire und verabschieden uns aus dem Studio die Conny, die Corinna, die Andi und die Delia.
Sometimes wonder and you sometimes wonder. You can make a living sometimes wondering. $10,000.